Heute sprechen wir über ein Thema, das unbedingt in den Medien mehr diskutiert werden sollte, finden wir. Aber am Anfang der Sendung möchte ich dafür jetzt eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir nämlich über Gewalt an Frauen und Femizide sprechen werden. Und das kann belastend und traumatisierend wirken. Alle 3 Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet, wegen ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit, also weil sie eine Frau ist. Und auch hier in Bielefeld und Umgebung hat es alleine in diesem Jahr schon 4 Tötungsdelikte gegeben. Deshalb wollen wir in der nächsten Stunde darüber sprechen und gleich erstmal genau erklären, was unter Femizid eigentlich verstanden wird.
Ultraviolett.
Heute Abend mit mir Katharina Usling,
Mira Rigauf
und Ida Altheine.
Familiendrama, Eifersuchtstragödie oder Beziehungstat. Das sind alles Begriffe, die ich zumindest schon öfter mal in den Nachrichten gehört oder gelesen habe. Alle bezeichnen aber eigentlich das Gleiche, den Femizid. Femizide werden aber oft nicht beim Namen genannt, sondern verharmlost dargestellt. Dabei gibt es eigentlich eine ziemlich eindeutige Erklärung, was Femizide auszeichnet. Unsere Kollegin Steffi Polnick hat das mal für uns zusammengefasst.
Femizid bedeutet schlicht und ergreifend das Töten von Frauen wegen ihres Geschlechts auf der Grundlage misogyner oder patriarchaler Strukturen. Meist geht die Gewalt von Männern aus und oft stammen sie aus dem näheren Umfeld. Ehemänner, Partner, Ex-Partner. Eine Statistik des Bundeskriminalamts von 2017 zeigt, allein in Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen und an jedem 3. Tag gelingt ihm das. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer soll noch deutlich höher sein. Allein 2019 hat es schon 147 solcher Gewalttaten in Deutschland gegeben. Taten, die zum Beispiel von vielen WissenschaftlerInnen eindeutig als Femizide bezeichnet werden. Trotzdem wird das Wort Femizid offiziell nicht anerkannt. Weder von der Bundesregierung noch von der deutschen Justiz. Deutschland beteiligt sich zwar an Initiativen gegen Frauenmorde, allerdings nur in Mexiko und Argentinien. In Lateinamerika sind Femizide weit verbreitet. Der Unterschied ist, dass in fast allen lateinamerikanischen Staaten die Straftat tatsächlich als Femizid bezeichnet wird. Nicht so in Deutschland. Medien sprechen von Beziehungsdramen oder Familientragödien. Die Justiz beurteilt solche Fälle zum Beispiel als Totschlag. Die Bundesregierung ist lediglich dem sogenannten Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in häuslicher Gewalt beigetreten. Gebracht hat das nicht viel, konkrete Pläne gibt es nicht. Der Tatbestand muss klar definiert werden, es muss umfassenden Schutz für Gefährdete geben. Und um Frauenmorde zu bekämpfen, ist es unbedingt notwendig klarzustellen, das Motiv der Täter ist nicht die Zurückweisung einer Frau, sondern ihr Frauenhass. Frauenhass, der letztendlich zu Femiziden führt.
Femizide gibt's also in Deutschland nicht. Zumindest in der juristischen oder politischen Sprache nicht. Und genau darüber will ich jetzt diskutieren mit meinen Kolleginnen Mira Rigauf und Ida Altheide aus der Ultraviolett-Redaktion. Mira, was genau ist überhaupt daran problematisch, dass es das Wort Femizid in Deutschland nicht gibt? Man könnte ja auch theoretisch sagen, naja, aber es wird ja manchmal von Mord gesprochen oder von Tötung. Macht doch nichts, dass wir das Wort in der juristischen Sprache gar nicht haben.
Naja, also ich glaube einerseits, dass es halt eine krasse Verharmlosung ist, wenn eben nicht in allen Fällen, in denen es Mord oder Tötung war, von genau diesen Sachen gesprochen wird. Und was andererseits daran für mich auf jeden Fall sehr problematisch ist, ist halt, dass die Debatten ja auch aufeinander Einfluss haben. Also dass halt die mediale Debatte darauf Einfluss hat, wie das halt gesellschaftlich wahrgenommen wird, aber eben auch darauf Einfluss hat, wie Rechtsprechung ist und funktioniert. Und Begriffe sorgen dafür, dass man das benennen kann, dass man es erforschen kann und dass man es halt letztendlich auch verurteilen kann.
Okay, also verurteilt, also wie das Ganze juristisch behandelt wird, darauf wollen wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Jetzt hat Steffi eben erklärt, was Femizid ist, nämlich die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, meistens durch ihren Partner oder auch gegebenenfalls Ex-Partner. Es gibt ja aber noch den Begriff Feminizid und für mich tatsächlich war das erst sehr schwierig zu unterscheiden, weil es da auch sehr unterschiedliche Quellen gibt. Vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen sprechen, was genau jetzt der Unterschied ist und welchen Begriff man in Deutschland verwendet, falls ihr euch nämlich da draußen auch schon mal gefragt habt, okay, was ist es denn jetzt, Femizid, Feminizid, ist das das Gleiche oder nicht?
Also mir ist bei meiner Recherche auf jeden Fall aufgefallen, dass der Begriff Feminizid schon, also zumindest in so Medientexten, synonym verwendet wird für Femizid. Und ich hatte aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass der Begriff Feminizid noch viel seltener benutzt wird als der Begriff Feminizid, der ja auch eh total selten irgendwie benutzt wird.
Vielleicht kommen wir nochmal darauf zu sprechen, was jetzt der Unterschied wirklich ist. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, verbessert mich gerne, ein Femizid bezeichnet alle Morde an Frauen erstmal und ein Feminizid bezeichnet einen Mord an Frauen, weil sie eine Frau ist. Also eigentlich
genau, also ich
das,
glaube,
was wir eben als Femizid also bezeichnen.
Vom Begriffsstamm kann man sich dann ja auch für die Linguisten angucken. Yay. Wenn du die Vorsilbe Femi hast, ist es ja einfach nur erstmal weiblich, das weibliche Geschlecht und zieht eben die Tötung davon. Also es ist einfach so ein allgemein, so ein Schirmbegriff für alle Frauen, die ermordet wurden. Das aber ja auch aus einem anderen Motiv passieren kann.
Ja,
also
klar.
Es kann ja auch einfach in einem ganz anderen Zusammenhang passieren, dass man, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, wenn man jetzt einen Amoklauf allgemein hat, kann ja ein ganz anderes Motiv haben, aber in einer größeren Gruppe befinden sich in der Regel auch Frauen. Und wenn die dann umgebracht werden, ist es ein Femizid, weil sie sind weiblich und sie wurden umgebracht. Aber es muss halt ja nicht das Motiv haben, wie eben bei einem Feminizid, dass es passiert ist, weil sie eine Frau ist.
Ja, aber dann ist natürlich die Frage, ob es wichtig ist, dass man so eine begriffliche Unterscheidung macht. Also klar, Feminizide hebt schon noch mal ein bisschen deutlicher hervor, finde ich, dass eben diese, also dass da patriarchale Machtstrukturen wirken und dass es halt eben dieses aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit passierter Mord ist. Aber andererseits ist die Frage, ob wir eigentlich einen Begriff für Frauenmorde brauchen, also für Frauen, die einfach getötet wurden. Und wenn wir die, also das ist ja ein Begriff, der eigentlich in unserer Debatte gar nicht benutzt wird. Und dass damit halt Femizid automatisch irgendwie der politisch aufgeladene Begriff ist. Also ich glaube, ich würde die Begriffe, so wie es auch viele verwenden, so synonym halten. Einfach weil Feminizide, glaube ich, für viele auch nochmal eine höhere Barriere ist. Also das zu verstehen, ich musste das erst nachgucken, was das ist, weil mir das einfach nicht geläufig war.
Nee,
ich
glaube,
ich kann mir auch vorstellen, dass es, also ich meine, was heißt vorstellen? Ich fände es auch sinnvoll, da jetzt nicht so, ich sag mal, einfach Korinthenkackerei zu betreiben, dass man jetzt darauf besteht, dass man den richtigen Begriff benutzt. Ich glaube, das trägt halt zu nichts bei, wenn man weiß, in welcher Debatte man sich gerade befindet. Also wenn ich mich sowieso in der Debatte befinde, Frauen werden umgebracht, weil sie Frauen sind, ist es ja letztendlich, um es zu verstehen, worüber man spricht, nicht wichtig, ob ich Feminizid oder Femizid sage. Ich kann mir rein theoretisch vorstellen, dass es bestimmt Zusammenhänge gibt, in denen man wissenschaftlich vielleicht auch den eigentlichen Begriff Femizid gebrauchen kann, weil es wird einen Grund geben, warum es diesen Begriff gibt, weil den wahrscheinlich schon mal jemand da draußen verwendet hat. Aber wenn man sich in einer ganz anderen Debatte befindet, weiß man ja auch da den Kontext. Also im Kontext versteht man ja, was gemeint ist.
Ja, also ich glaube, das Wichtige ist, diese Begriffe basieren auf einem anderssprachlichen Ursprung. Nämlich, wenn ich es richtig habe, kommen die aus Lateinamerika, also irgendwie ein spanischer Ursprung. In Deutschland werden die Begriffe Femizid und Feminizid in der Regel synonym verwendet. Und wir finden auch, dass es wichtig ist, hier die Debatte bei der Debatte zu belassen und jetzt nicht über eine Begriffsunterscheidung zu sprechen, sondern erstmal darüber zu sprechen, dass es wichtig ist, Femizid oder Feminizide überhaupt als solche zu kennzeichnen. Und ich habe mal bei der Vorbereitung der Sendung ein bisschen Zeitungsartikel durchstöbert im Internet und habe euch jetzt drei Überschriften mitgebracht von Zeitungsartikeln. Und ihr könnt jetzt mal gleich vermuten, wenn ich sie euch vorgetragen habe, wie viele davon eigentlich einen Femizid meinen. Die erste: In Limburg ist es auf offener Straße zu einer Tragödie gekommen. Beziehungsdrama. Wenn Lieben gefährlich wird. Und die dritte: Ehrenmord und Schilan musste sterben. Was denkt ihr?
Also potenziell würde ich sagen, 3 von 3 ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Die erste ist schwammig genug, dass ich mir nicht, also das könnte halt alles sein.
Meinst du, es hat Kathi reingeschmuggelt?
Glaube ich nicht, aber potenziell meine ich. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Femizid meint, aber jetzt allgemeine Tragödie ist halt noch alles. Aber sowas mit,
Wenn Liebe gefährlich
wenn
wird.
Liebe das ist halt, also das
wenn
nicht,
Liebe gefährlich wird.
Das klingt
Beziehungsdrama
schon,
steht vorweg.
Ja, also das ist halt so ein Begriff, wo wir ja jetzt auch schon eben das erwähnt hatten, dass das halt häufig ein Synonym ist. Aber bei Tragödie würde ich sagen, ist so allgemein, funktioniert aber auch dann dafür wieder.
Ja, es sind alles drei Femizide und ich fand tatsächlich auch den ersten am krassesten, also Beziehungsdrama, wenn Liebe gefährlich wird, dann okay, das ist irgendwie was, wo man sich relativ schnell darunter vorstellen kann, was da passiert ist. Das Gleiche beim Ehrenmord. Ich fand an der Tragödie auch so, das hat mich so schockiert, weil das so total nichtssagend ist. Also Leute, die sich...
Das klingt nicht mal nach einem Mord.
Ja, genau. Es könnte auch sein, dass da ein Autounfall passiert ist und eine Familie gestorben ist. Aber
oder dass
nein.
niemand gestorben ist, kann ja auch sein.
Ja, genau.
Das ist halt so total offen. Und ich glaube, an dem Punkt muss ich das, was du eben gesagt hast, auch noch mal ein bisschen verschärfen. Weil es ist ja nicht nur, weil die Bundesregierung diesen Begriff nicht anerkennt, sondern auch, weil die Medien scheinbar auch ein Interesse daran haben, das so reißerisch aufzuziehen und das so zu emotionalisieren und da so Geschichten zu erzählen. Und das ist ja nicht nur dieses, wir verwenden nicht den Begriff Femizid, sondern wir drehen das Ganze quasi nochmal in die andere Richtung und überspitzen es da.
Aber da finde ich so eine Überschrift wie das zweite eigentlich noch ein Tick perverser.
Ist es mit, auch.
Wenn Liebe gefährlich wird. Erstens, da diesen Begriff Liebe noch reinzubringen, finde ich es so... Also dem Opfer von dieser Tat einfach so respektlos gegenüber, das dann noch irgendwie mit Liebe zu begründen. Also da so
ja,
eine Rechtfertigung.
Ja, das liest sich halt wirklich wie so ein Mord aus Liebe. Moment.
Und so ein Romantitel oder so, wenn Liebe gefährlich wird. Als ob das jetzt irgendeine spannende Geschichte ist, die man sich jetzt so durchführt.
Ja, es könnte auch der Titel unter Titel für Romeo und Julia sein, ne?
Ja, so. Das finde ich halt echt unfassbar, dass das irgendwie als Journalismus dann noch...
Ja, das regt mich auch am meisten auf. Gerade bei so Lokalsendern Lokalpresse denke ich oft, wer sitzt da in der Redaktion? Was habt ihr alle gelernt? Warum dürft ihr hier sowas schreiben? Und tatsächlich, wenn man sich mal anguckt, was in Limburg dahinter steckt, dann ist das auch ein richtig grausamer Mord gewesen. Also der Mann hat einfach seine Frau erst mit dem Auto angefahren, mitgeschleift und dann mit einer Axt den Kopf zerschlagen.
Und dann finde ich Tragödie auch so krass, weil ja. Tragödie klingt immer so, als wäre es ein unglücklicher Unfall
Zufall.
Oder Zufall. Genau, aber das ist halt Hass und das sollte man auch als solchen benennen, weil nichts, also es ist halt nichts anderes.
Ja. Ja, irgendwie finde ich so schockierend.
Ich bin auch gerade so ein bisschen sprachlos von dieser Überschrift, das ist einfach.
Ja, ich glaube, was bei diesen Begriffen auch grundsätzlich, also was ich damit halt einfach so schwierig finde, ist, dass es so häufig eine täterzentrierte Sprache ist, beziehungsweise eine opferfeindliche Sprache. Das heißt, zum Beispiel so ein Begriff wie, nehmen wir mal Eifersuchtsdrama. Also da geht es halt um diese Emotion Eifersucht, die jetzt erstmal vom Täter empfunden wurde und die dann möglicherweise, also die schon, also allein dieser Begriff ist halt eine Legitimierung dafür. Also dann suggeriert man irgendwie so, ja, die Frau hat ihm wahrscheinlich einen Anlass dafür gegeben, sie hat was gemacht, damit der Täter eifersüchtig ist und dann schwächt es halt auch so gleichzeitig diese Tat ab und stellt halt einfach den Täter und nicht das Opfer in den Vordergrund.
Ja, und das haben wir ja auch bei der zweiten Überschrift mit dem Beziehungsdrama, wenn Liebe gefährlich wird, das hast du, Ida, ja, eben auch schon angesprochen, dass das Der hat aus Liebe getötet. Das ist
ja, aber das ist so eine Psychologisierung von den Journalistinnen, aber wo die gar nicht so. Also ich glaube nicht, dass man als Journalistin, als Journalist da so in den Details drin steckt, dass man sich so eine Psychologisierung von dem Täter überhaupt erlauben kann dann in dem Fall.
Genau, also es ist einfach so eine Emotionalisierung, was du eben, Mira, schon gesagt hast. Und es wird was hineingelegt, von dem wir vielleicht gar nicht wissen, ob das stattgefunden hat oder nicht. Also es gibt überhaupt keine objektive Berichterstattung. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was für Rechtfertigungsstrategien es dann in solchen Artikeln gibt. So was ganz Beliebtes ist ja, naja, der Täter, der war psychisch krank, der war irgendwie nicht so richtig zurechnungsfähig und es wird eine männliche Perspektive eingenommen, sowas wie, na, was hat denn die Frau falsch gemacht, damit der Täter sie denn ermorden musste? Was hat zu dieser Tat geführt? Und ich habe jetzt mal einen schönen Beispielartikel für euch beiden, Mira und Ida, mitgebracht. Auch wieder eine schöne Überschrift, Beziehungsdrama. Mann, 32, tötet erst seine Freundin, 27, und dann sich selbst. Hier haben wir einen Mord, auch wieder aus Liebe, und es gibt wunderschöne Passagen in diesem Artikel, die einfach nichts darin zu suchen haben. Wo also, ich mich furchtbar drüber aufgeregt habe, als ich den gelesen habe.
Ich sehe gerade den ersten Absatz und schon den finde ich einfach unfassbar problematisch, weil, ich zitiere, die 27-Jährige habe sich von ihm trennen wollen, sagt ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft zum mutmaßlichen Motiv für die Affekthandlung des 32-Jährigen. Also das als Affekthandlung zu bezeichnen, finde ich schon unfassbar schlimm, weil das halt so. Und dann sind wir ja wieder beim, wie hat das Einfluss auf die rechtliche Ebene? Also das einfach so zu bezeichnen als etwas, was ja so in der Hitze des Gefechts und natürlich auch so aus so einer emotionalen Betroffenheit heraus passiert. Also dass es halt kein Mord, sondern Totschlag ist. Ja. Und dass halt, dass die Trennung die Affekthandlung ausgelöst hat, weil später im Artikel steht, die Trennungsabsicht war schon länger bekannt.
Ja.
So, und dann ist es wahrscheinlich nicht so, sie hat gesagt, hey, ich will mich trennen, er ist aus allen Wolken gefallen und hat sie umgebracht. Nee, der wusste das. Und hat dann überlegt, okay, komm, vielleicht bringen wir sie um und dann bringe ich mich um.
Genau, also es steht halt gar nicht fest, ob es eine Affekthandlung war oder nicht. Und das hat, wie du richtig gesagt hast, einen entscheidenden Einfluss auf die Rechtsprechung, nämlich ob es als Totschlag oder Mord vor Gericht verhandelt wird. Und ich finde auch noch schön die Information, Opfer und Täter waren zum Tatzeitpunkt verlobt und lebten zusammen in einer Wohnung an der Straße XY. Das ist so eine Information, wo ich mich gefragt habe, ja, what the fuck, was hat das in dem Artikel zu suchen? Das hat keinen Bezug zu diesem Mord. Genau, und also was hier halt versucht wird in diesem Artikel, ist zu legitimieren, also man versucht irgendwie ein mutmaßliches Motiv zu finden, warum dieser Mann seine Freundin getötet hat und versucht das halt über Liebe zu legitimieren.
Ja,
und
bei mir aber halt auch nicht über den Täter selber, sondern über die Freundin. Also
genau.
Es wird geguckt, nicht, was ist bei, also, dass man irgendwie Täter irgendwie versucht zu verstehen, das ist ja nichts Neues. An sich muss man ja, also, die meisten Menschen können ja nicht verstehen, wie es zu sowas kommt. Das heißt, man versucht natürlich irgendwie einen Mord irgendwo greifbar zu machen und irgendwo zu verstehen, wo das herkommt. Aber es wird eben nicht beim Täter nach dem Problem, in Anführungszeichen, jetzt so gesucht, sondern es wird bei der Freundin gesucht. Was hat die denn eigentlich gemacht, um das auszulösen?
Genau,
weil
die wollte
die
sich
Freundin,
trennen.
Die Freundin muss es ausgelöst haben, weil sonst würde man sowas ja nicht tun. Also so wird es einem suggeriert. Dann.
Genau, so wird es argumentiert. Und das ist ja auch, also wenn ich mir überlege, was das mit einem macht, das ist ja auch ganz problematisch. Weil alle Frauen, die solche Artikel lesen, suchen dann ja auch Fehler bei sich. Und das ist ja auch total problematisch. Also die Vorstufe von Femizid ist ja oft auch schon Gewalt an Frauen. Und dazu schon mal eine kurze Information. Wir haben euch, wenn ihr schon mal selbst Gewalt erlebt habt oder das aus eurem Bekannten- oder Familienkreis vielleicht kennt, dazu noch mal alle Hilfsangebote, die es gibt, auf unserer Homepage radioherz.de verlinkt. Und das ist ja sowas, wo ganz viele Femizide quasi sich hinterher auch draus ableiten lassen. Also bei ganz vielen Femiziden ist ja bekannt, dass sich die Frau schon mal an eine Hilfestelle gewendet hat. Und es wird aber hier so legitimiert, als ob die Frau irgendwie das Problem war.
Ja, was du gerade sagst, also viele Femizide haben ja so eine Vorgeschichte. Also dass es entweder Tötungsandrohungen gab oder dass es schon Fälle von Gewalt gab, die, egal ob die jetzt irgendwie zur Anzeige getragen wurden oder eine Beratungsstelle angesprochen wurden, oder nicht. Also ich glaube, was das angeht, ist die Dunkelziffer auch einfach unfassbar hoch, weil es einfach so einerseits ein schambehaftetes Thema ist und andererseits, weil wir ja auch sagen müssen, dass viele Frauen Gewalt an sich erstmal häufig nicht als solche wahrnehmen. Also das fängt ja schon damit an, dass Frauen in Beziehungen Sex haben, obwohl sie keinen Sex wollen, weil sie halt denken, okay, ich bin jetzt aber mit dem zusammen und es steht ihm halt zu und ich muss ihm jetzt halt gewähren lassen und ihm das geben und das halt irgendwie nicht als Gewalt einordnen können. Genau, das heißt einerseits, Frauen bringen das nicht unbedingt zur Anzeige oder reden darüber und vielleicht wird es auch vom Mann unterdrückt. Also das kann ja dann auch noch eine Möglichkeit sein.
Genau.
Aber es gibt immer diese... Es gibt nicht immer, aber es gibt sehr häufig eben diese Vorgeschichte dazu.
Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also ich glaube, wenn man immer wieder solche Artikel liest, die so rechtfertigen, dass die Frau doch eigentlich eine Mitschuld oder vielleicht sogar die komplette Schuld für diesen Mord trägt, dann, glaube ich, führt das genau dazu, dass Frauen Gewalt erstmal hinnehmen und das gar nicht als solche wahrnehmen, weil sie dann auch anfangen, immer die Schuld bei sich zu suchen und zu sagen, na ja, aber ich war ja auch an dem Tag vielleicht irgendwie ein bisschen nicht so nett zu meinem Freund oder meinem Mann. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schlimme Spirale, in die man dann schnell geraten kann.
Die Spirale haben wir dann ja auch gar nicht nur bei den Frauen selber. Also das ist ja auch genau das, was dann eben solche Überschriften mit Beziehungsdrama und so machen, um jetzt nochmal den Sprung zurückschlagen zu können, ist ja, dass wir, was Mira auch schon am Anfang gesagt haben, dass diese ganze Thematik so schwammig und ungreifbar macht, dass man das ja gesellschaftlich nur sehr schwierig diskutieren kann, wenn wir mal über ein Beziehungsdrama, mal über eine Tragödie zu sprechen, da überhaupt diese Zusammenhänge zu erkennen und dann eben nicht den Fehler bei den Frauen zu suchen, was wir dann immer in den Artikeln lernen, was wir machen sollen, sondern zu lernen, okay, es gibt einen Begriff dafür, der heißt Femizid. So, ja. Und dann können wir über diesen ganzen Komplex erstmal richtig diskutieren.
Aber immerhin, also man sieht ja auch schon in der medialen Debatte, das ist gerade ein großes Thema, dass die Forderung aufkommt, Femizide als Femizide zu benennen. Klar, das liest man vor allem in der Taz oder bei so linkeren Online-Magazinen. Aber, und das finde ich ziemlich gut, der Nachrichtenchef der dpa, Froben Homburger heißt der, der hat letzte Woche via Twitter verkündet, dass die dpa jetzt aus ihrer eigenen Berichterstattung, also nicht aus bei Zitaten, die Begriffe so wie Familientragödie, Beziehungsdrama, aber eben auch sowas wie Sextäter, was so Sex mit sexualisierter Gewalt gleichsetzt, eben aus ihren Artikeln zu streichen. Und machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, häufig, wenn ich Zeitungen lese, habe ich das Gefühl, die haben einfach nur den dpa-Artikel irgendwo reinkopiert. Und jetzt ist es einerseits, dass da schon mal diese Begriffe vermieden werden und andererseits, dass halt Medien auch sich nicht damit rechtfertigen können. Das stand ja schon in dem dpa-Artikel so. Also auf jeden Fall eine super wichtige Entwicklung, die da gerade passiert.
Diese Entwicklung kann ja auch relativ schnell, zumindest habe ich das so festgestellt, auch irgendwo ankommen. Zum Beispiel auch bei der FAZ ist es durchgesickert, dass der Begriff, also dass Begriffe wie Familiendrama eben verharmlosend sein können, weil es da innerhalb von 2 Wochen letztes Jahr im November schon passiert ist, dass sie eine Überschrift hatten mit Familiendrama in Jena und 2 Wochen später wieder Begriff Familiendrama und Beziehungstat verharmlosen. Also,
obwohl man sich da natürlich streiten kann, ob das jetzt ein wirklich erkennen oder
erkennen
mit
nicht,
der
aber deswegen sage ich, so langsam durchgesickert ist es schon, dass es da jetzt eine Diskussion gibt. Also kann man ja daran dann auch feststellen, dass es angekommen ist zumindest. Wie das dann weiter umgesetzt wird, muss man dann halt natürlich weiter verfolgen.
Ja, es ist schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dass dpa, was irgendwie eine wichtige Grundlage für alle Medien, die Nachrichten verbreiten, ist, jetzt auf Begriffe wie Familiendrama, Beziehungsdrama, Sextäter verzichten möchte. Wir sprechen heute über Femizid und dass das in den Medien und in den Nachrichten nicht so richtig stattfindet, obwohl es eigentlich stattfindet, nur nicht benannt wird. Darüber haben wir eben diskutiert und natürlich hat das Ganze einen Grund und das ist, weil Femizid auch in der Wissenschaft nicht so richtig stattfindet und dadurch auch in der Rechtsprechung nicht. Auch das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen, dass das Folgen hat, ob ein Mord als Mord oder eben als Totschlag vor Gericht verhandelt wird. Ja, vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, was das denn für Folgen hat, wenn Begriffe nicht so richtig stark getrennt werden und wenn eben dieser Begriff Femizid nicht auftaucht.
Ja, ich glaube, da bedingt auch viel so das eine das andere, also die Rechtsprechung, die mediale Debatte und andersrum. Was ich so bei meiner Recherche dazu irgendwie so bezeichnend fand, war, dass ich den Online-Katalog der Uni Bielefeld geöffnet habe und da auch mal die Begriffe Femizid und Feminizid eingegeben habe und dabei nur 12 Treffer bekommen habe, also jetzt bei ausleihbaren Büchern, nicht bei Online-Artikeln oder so. Aber zum Vergleich, für das Begriffspaar Gewalt und Frauen bekommt man 192 Treffer. Und klar sind auch andere Sachen dabei, aber trotzdem fand ich es sehr bezeichnend, dass halt auch in der Wissenschaft scheinbar dieser Begriff viel, viel zu wenig genutzt wird. Und was das heißt, wenn der Begriff wenig genutzt wird, ist ja, er wird nicht untersucht. Also wenn ich Femizide nicht als Femizide definiere, dann kann ich dazu keine Zahlen erheben. Dann kann ich zwar Zahlen erheben, wie viele Frauen in Beziehungen getötet wurden. Und das sind wahrscheinlich auch in vielen Fällen Femizide. Aber was ist halt mit Femiziden, die eben nicht in Beziehungen passieren? Was ist mit so versuchten, nicht erkannten Fällen? Also die Liste ist da ja unfassbar lang. Und all solche Sachen fallen unter den Tisch, wenn ich diese Begrifflichkeiten nicht klar habe und mit denen nicht umgehe.
Also ich kann ja sowohl keine Statistiken erheben, wenn ich das nicht habe, obwohl es zum Beispiel Seiten oder Projekte wie One Billion Rising gibt, die sich ja auch dafür einsetzen, dass Femizid als solcher benannt wird und dass man was dagegen tut, gegen Gewalt an Frauen. Kann man sehr schön nachvollziehen, wie viele Femizide es dieses Jahr in Deutschland schon gegeben hat. Allein in Bielefeld waren das dieses Jahr, also bis Ende Oktober, 4, was ich erstaunlich viele finde für 10 Monate. Aber was ja auch das Problem ist, es werden zum einen keine Statistiken erhoben, ganz viele Frauen gehen verloren, ganz viele Tötungsdelikte bleiben ja auch unaufgeklärt. Also Menschen bleiben verschwunden oder ganz viele Morde werden vielleicht auch nicht als solche erkannt. Und dann kann ich ja aber auch inhaltlich gar keine Debatte, egal in welcher wissenschaftlichen Disziplin, führen. Und das hat ja auch extreme Auswirkungen dann auf unsere Rechtsprechung.
Ja, und für die Rechtsprechung bedeutet das letztendlich das, was du auch eben gesagt hast. Also, dass es die Möglichkeit gibt, so einen Mord eben auch als Totschlag zu bewerten. Also, das ist halt einerseits, wenn jetzt irgendwie als Motive erkannt werden, dass es Rachsucht oder Eigennutz oder was auch immer ist, dass es dann häufig als Mord gewertet wird. Aber andererseits, wenn das Narrativ so eher das Kindeswohl und die Verzweiflung ist, ja, dann kann es halt Totschlag sein. Das bedeutet einen Freiheitsentzug von lediglich 5 bis 15 Jahren versus Mord mit lebenslänglich. Also das ist schon auch ein krasser Unterschied. Und zusätzlich gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sowas als minderschweren Fall des Totschlages zu werten, also noch eins drunter. Zum Beispiel, wenn da argumentativ so eine unfassbar große Provokation des Opfers entsteht. Also, dass die Erzählung dann ist, okay, der Täter hatte im Prinzip gar keine Schuld, weil das Opfer hat ihn halt so krass beleidigt oder was auch immer, dass er quasi nicht anders konnte, als diese Person umzubringen. Und das sind irgendwie schon krasse Abstufungen, finde ich.
Und das ist ja auch so, also es fängt ja so ein bisschen da an, wo wir eben waren mit dem Zeitungsartikel, der so Rechtfertigungsmuster sucht. Und natürlich funktioniert das genau so dann in der Rechtsprechung, dass irgendwo mögliche Motive gesucht werden. Und ich finde es total krass, dass mit dem minderwertigen Tötungsdelikt war mir bis zu dieser Recherche der Sendung überhaupt nicht klar. Und da findet ja nochmal eine viel, viel krassere Herabstufung statt von dem, was da eigentlich passiert, nämlich dass eine Frau umgebracht wird von ihrem Mann, Partner, wie auch immer.
Und dann müssen wir uns ja auch mal anschauen, was bedeutet das eigentlich tatsächlich für so Fälle, die vielleicht auch in den Medien bekannt werden. Und ich habe einen gefunden, wo ich echt dachte, oh krass. Und zwar ist der 2017 in Hamburg passiert. Da ist eine Frau, ich weiß nicht genau wann, aber sie ist auf jeden Fall ins Frauenhaus gegangen, weil sie Angst vor ihrem Ex-Partner hatte. Und ein Jahr später ist sie dann umgebracht worden von ihrem Ex-Partner. Das heißt, sie ist da schon vorstellig geworden, die Leute wussten das. Und dann wurde der Typ auch verknackt, aber nicht wegen Mord, sondern wegen Totschlag. Und die Argumentation, und das ist jetzt das eigentlich Spannende daran ist, weil er ja in der Vergangenheit bereits gewalttätig gewesen sei, hätte ja das Opfer davon ausgehen müssen oder können, dass das halt erneut passieren könnte. Und deswegen ist es halt kein Mord, sondern Totschlag. Und das ist einfach so, ich finde das so unfassbar absurd.
Ich finde, das zeigt aber auch dann gut nochmal, wie sowas in patriarchalen Strukturen untereinander dann danach in der Diskussion darüber, was da passiert ist, nochmal gerechtfertigt wird. Also auch ist sehr interessant, was wird dann als Provokation gewertet? Also zählt da sowas wie eine wirklich wörtliche Beleidigung oder ist es schon eine Beleidigung, was weiß ich, was in solchen Situationen dann nochmal, also was da alles passieren kann, dass die Frau vielleicht dem Mann, dem Partner vorwirft, dass sie in dieser Beziehung unglücklich ist, weil er vielleicht irgendwas gemacht hat, was sie jetzt unglücklich gemacht hat. Also da können ja auch Vorwürfe entstehen und reicht dann schon so ein Vorwurf als Beleidigung? Oder wo das genau anfängt, ist dann ja auch eine Interpretationssache hinterher. Und das finde ich auch krass, wie dann halt so aus so einem männlichen Blickwinkel da irgendwie so Besitzansprüche von Frauen mit reinschwingen und was dann als Beleidigung empfunden wird von einem Mann, wo ein Mann sich vielleicht in seinem Selbstwert gekränkt fühlt schon und das ist dann vielleicht beleidigend, vielleicht auch nicht, dass das so viel Spielraum gibt, also so eine Grauzone einfach ist.
Absolut, aber was ich also fast genauso schlimm finde, ist, dass da ja auch total die klassistische Haltung hintersteckt. Also dieses, naja, dann soll sie ihn halt verlassen und dass halt überhaupt nicht bedacht wird, dass viele Frauen auch einfach finanziell abhängig sind. Also jetzt in diesem Fall kann man es natürlich nicht sagen, aber trotzdem ist es häufig so, dass da eine Abhängigkeit ist, dass da Kinder mit im Spiel sind, das ist halt, also es ist schon irgendwie unfassbar arrogant, einfach zu sagen, ja, wieso war die denn dann überhaupt noch bei dem? Und das ist halt in vielen Fällen nicht so einfach. Und das ist ja auch häufig der Grund, wieso Frauen einfach in Ehen bleiben und in so gewaltvollen Beziehungen.
Genau, also das Problem ist ja einfach, dass man da nie so richtig hintergucken kann und dass da viel, viel mehr hintersteckt als diese Rechtfertigungsstrategien, die dann versucht werden heranzuziehen. Meist zugunsten des Täters, weil es irgendwie aus einem männlichen Blickwinkel funktioniert, weil unsere Gesetze und Strukturen auch irgendwie so gemacht sind, dass, wie Mira das eben erzählt hat, oft für den Totschlag plädiert wird, weil dann solche Motive herangezogen werden. Gewalt an Frauen ist in Deutschland quasi alltäglich und wir finden, keine Frau sollte alleine gelassen werden, die Gewalt erlebt oder erlebt hat. Und deshalb hat sich unsere Kollegin Steffi Polnick mal erkundigt, welche Anlaufstellen es hier in Bielefeld und Umgebung für Menschen gibt, die selbst davon betroffen sind oder deren Familie oder Freunde davon betroffen sind.
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben bietet auf Bundesebene Hilfe an. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist rund um die Uhr erreichbar, auch online, egal welche Sprache ihr sprecht. Dort können Frauen anonym und barrierefrei beraten werden. In Bielefeld gibt es unterschiedliche Anlaufstellen für Frauen und Mädchen, denen seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt angetan wird oder wurde. Darunter zählt das Autonome Frauenhaus, das Frauenhaus der AWO und das Mädchenhaus für 12- bis 21-Jährige. Alle drei Häuser sind telefonisch erreichbar. Sie bieten geschützten Wohnraum, der geheim bleibt, Unterstützung bei der Bewältigung von persönlichen Situationen oder beim Umgang mit Ämtern, der Polizei und zum Beispiel auch Kinderbetreuung. Weitere Beratungsangebote erhält man beim Frauennotruf Bielefeld oder bei der psychologischen Frauenberatung. Man kann sich per Mail, per Telefon oder persönlich melden. Das ist auch anonym möglich. Alle genannten Angebote sind natürlich kostenlos. Wenn ihr euch einfach gegen Femizide oder Gewalt gegen Frauen engagieren wollt, der Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen und Mädchen von der Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld veranstaltet unterschiedliche Aktionen, um auf das Thema hinzuweisen. Am 25. November etwa findet in der VHS die Veranstaltung Sexismus und digitale Gewalt statt. Dort soll darauf aufmerksam gemacht werden, inwiefern sich digitale Gewalt auch aufs reale Leben auswirken kann und was dagegen getan werden kann.
Die Telefonnummern und Webseiten der Anlaufstellen haben wir euch nochmal auf radioherz.de verlinkt. Ihr könnt aber auch einfach Frauenhäuser in die Suchleiste eingeben und dann findet ihr, wenn ihr die entsprechende Stadt hinzufügt, das Frauenhaus in eurer Nähe. Wenn ihr euch darüber hinaus engagieren wollt, dann könnt ihr zum Beispiel den Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Bielefeld kontaktieren oder ihr könnt natürlich auch uns von Ultraviolett eine Mail schreiben an ultraviolett@radioherz.de. oder euch über unseren Instagram-Account melden und wir leiten euch dann entsprechend weiter. Wir haben bei Ultraviolett über Femizid gesprochen, also die Tötung von Frauen, eben weil sie Frauen sind, und haben vor allen Dingen darüber geredet, dass das medial sehr unterrepräsentiert ist, vor allen Dingen in der Bezeichnung Femizid als das, was es ist. Aber natürlich haben wir nicht alles abdecken können, was uns irgendwie bei der Recherche begegnet ist. Vielleicht könnt ihr einfach nochmal, ja, für euch so die wichtigsten Punkte, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, aber über die es sich eigentlich lohnen würde zu sprechen, und vielleicht machen wir das ja auch nochmal in einer weiteren Folge Ultraviolett, zusammenfasst. Ida, was ist dir noch so aufgefallen?
Also wir haben ja auch schon viel über Begrifflichkeiten gesprochen, wie Familiendrama etc. Und dass es da auf jeden Fall auch noch spannend und bedenklich ist, wie Begriffe eingesetzt werden, dass man zum Beispiel bei Menschen mit einem vermeintlichen Migrationshintergrund zum Beispiel häufiger in Artikeln dann über den Begriff Ehrenmord stolpert, wo zwar der Mord dann enthalten ist, was grundsätzlich natürlich nicht schlecht ist, aber dass es da eben von Mord gesprochen wird und dann in einem anderen Zusammenhang von Familiendramen, dass da auf jeden Fall auch dann ja Rassismus einfach auch einfach Rassismus mitschwingt, ist halt auch.
Und Ehre ja auch quasi sofort im Wort mit als Rechtfertigung drin ist. Also zwei ganz problematische Aspekte, die wir noch haben, Ehre und Rassismus.
Ja, also ich glaube, gerade über das Framing könnte man noch relativ viel sprechen, also was da eigentlich für Begriffe verwendet werden und wie problematisch die sind. Was natürlich auch sehr spannend ist, ist beispielsweise da auch den Begriff nochmal nach Lateinamerika zu wenden, weil zum Beispiel Mexiko da in der Rechtsprechung schon unfassbar viel weiter ist als Deutschland, was zum Beispiel auch die Benennung der Begriffe und so angeht. Also wo man sich auf jeden Fall auch nochmal viel abschauen kann, wie kann eigentlich ein Umgang damit aussehen. Das fände ich auf jeden Fall noch super interessant und das hat sich mir erst auch so im Laufe meiner Recherche erschlossen. Und was ich allen, die sich auch überhaupt nochmal mit dem Thema auseinandersetzen wollen, sehr, sehr ans Herz legen will, das ist ein Artikel zum Thema Femizide, der 2018 erschienen ist, von Alexandra Wischnewski. Den findet ihr auch in der Unibib, da haben wir den zumindest her. Und ich fand, es war ein super guter Einstieg, weil er halt all diese Themen, über die wir ja zum Teil auch in der Sendung gesprochen haben, einmal so überhaupt als Problemfeld aufmacht und der sich, glaube ich, super gut dazu eignet, wenn man irgendwie mal wo anfangen will und das Problemfeld erstmal aufmachen will, um dann irgendwie auch in eine Recherche und eine tiefere Literatursuche zu starten. Also das kann ich jedem nur ans Herz legen.
Also wichtige Themen, die wir heute nicht angesprochen haben, mir fallen auch noch Dinge ein, wie was ist überhaupt mit der Dunkelziffer? Was ist, wenn der Mord nicht vom Mann oder vom Freund begangen wird, sondern von einem anderen Familienmitglied? Was ist mit Transfrauen? Also noch ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich zu besprechen wären. Wir haben euch alle Infos, die wir heute zumindest verwendet haben, auf radioherz.de verlinkt. Oder ihr könnt natürlich auch unserem Instagram-Account Ultraviolett folgen und da findet ihr auch noch weitere Infos. Ja, wir verabschieden uns jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.